Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Sie kennen ganz sicher die Melodie, aber kennen Sie auch die Geschichte, die dahinter steckt? Lieber Willi, was haben wir da gehört?
Die Morgenstimmung aus der Schauspielmusik zu Ibsens Peer Gynt von Edvard Grieg.
Und damit sind wir bei einer kleinen Serie, die wir hier starten über den Sommer, über die berühmtesten Melodien der Klassikwelt. Taktlos to go, kann man sagen.
So kann man es nennen. Wir nehmen das kurz mit.
Genau.
Wir halten uns kurz und versuchen trotzdem viele Informationen hereinzubringen.
Genau, es ist eine kleine Takeaway-Folge zum Snacken für zwischendurch. Wir erzählen, woher die berühmtesten Melodien kommen und welche dramatischen oder weniger dramatischen Geschichten vielleicht hinter ihnen stecken. Bei der Morgenstimmung, die wir jetzt gehört haben, welches Bild hast du im Kopf, wenn du das hörst?
Ich glaube, wir alle haben dasselbe Bild im Kopf. Das ist ja so die Verbindung zwischen Bildern, schönen Bildern und schöner Musik. Das ist irgendwie systemimmanent. Das haben ja die Komponisten eigentlich auch beabsichtigt. Und dieses Musikstück heißt Morgenstimmung und da haben wir natürlich alle im Kopf eine schöne Landschaft, den Sonnenaufgang, den können wir ja auch tatsächlich hören. Und damit ist dem Edvard Grieg ein Dauerbrenner gelungen, denn dieses Stück wird ununterbrochen verwendet. Ich glaube, also jeder Zweite verwendet das spätestens, wenn er irgendeine eigene Diashow vertonen muss beim Sonnenaufgang oder so irgendwas. Also das ist einfach und ist eine Wunschkonzertmelodie sondergleichen. Ja. Also das gehört zu den berühmtesten Musikstücken der Welt. Die meisten wissen nicht, was es ist. Viele wissen, dass es Morgenstimmung heißt. Manche wissen noch, dass es zu Peer Gynt gehört.
Auch in der Werbung wird es gern eingesetzt.
Ja.
Und ich denke dann immer so an Vögelchen, die erwachen und Äste im Morgentau.
Ja, die Vögelchen zwitschern ja auch da drinnen.
Wo würdest du diese Landschaft denn eigentlich verorten, in der du diesen Sonnenaufgang hörst?
Ja, also wüsste ich es nicht besser, würde ich sie verorten, einfach wirklich irgendwo in Mitteleuropa, so wie wir es halt kennen. Wir schauen über ein sanftes Hügelland und irgendwann geht die Sonne auf und dann stellen wir uns genau diese Musik vor.
Man könnte es vielleicht auch nach Norwegen sich vorstellen, weil der Komponist ja von dort kommt. Aber tatsächlich, und jetzt kommen wir zum ersten großen Irrglauben über die Morgenstimmung, das hat überhaupt nichts mit Vögelchen und Wäldern und Morgentau und europäischer Landschaft zu tun. Das spielt in der Wüste.
Ja, das habe ich auch erst nachschauen müssen, aber es ist tatsächlich so, es ist das Vorspiel zum vierten Akt und er spielt in der Sahara, ja.
Vielleicht sollte man an der Stelle kurz erzählen, was eigentlich die Handlung, die Geschichte dieses Stücks ist. Also wir haben schon gesagt, die Morgenstimmung aus Peer Gynt, von Edvard Grieg geschrieben. Mhm. Peer Gynt ist eigentlich ein Gedicht gewesen von dem norwegischen Schriftsteller Henrik Ibsen. Der hat dann dieses Gedicht zu einem Bühnenstück machen wollen und hat dafür Edvard Grieg beauftragt. Ja, was passiert dabei, Peer Gynt? Was erzählt das?
Der Peer Gynt, das wird oft gesagt, ist der nordische Faust. Ist nicht ganz falsch, aber er hinkt wie jeder Vergleich. Aber es ist so, das ist ein Zerrissener, insofern wie der Faust. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Also im Peer Gynt wohnen noch viel mehr Seelen. Das ist einer, der versucht sich durch Liebesabenteuer und durch weite Reisen und durch Betrugsszenerien aller Art durchs Leben zu schlagen, kehrt dann reumütig oder nicht, fährt heim und in die Arme einer Frau, die er auch betrogen hat, eine von vielen. Das ist so eine Wandergeschichte, hat daher tatsächlich etwas mit der Idee von Faust zu tun. Und es gibt lustigerweise, wenn man schon den Goethe zitieren mit den zwei Seelen, es gibt eine ganz berühmte Geschichte innerhalb dieses Peer Gynt, wo er sich selber mit einer Zwiebel vergleicht. Das ist das Zwiebelgleichnis, dass er sagt, eine Zwiebel kann man von außen nach innen immer mehr abschälen und er sucht sich und entblättert sich und schließlich bin ich ganz entblättert. Sagt, und drinnen ist nichts. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr abendländisches, suchendes Seelenproblem und das hat Ibsen fantastisch abgehandelt und du sagst ein Gedicht, es ist eigentlich ein Lesedrama gewesen.
Mhm. Okay.
Insofern eigentlich ein großer, ist das Zeitalter der großen Romane, ein großer Roman mit sehr vielen Bildern. Sehr vielen bildhaften Darstellungen und pittoresken Szenen, die da spielen, also in der Halle des Bergkönigs bei den Trollen und inmitten eines Berges und eben in der Wüste. Also alles ist da drinnen, inklusive ein riesiger Seesturm, den er als einziger überlebt und an Land geht. Also es sind so archetypische Bilder da auch drinnen. Und er selbst wollte das dann, weil es ein Riesenerfolg war.
Mit er meinst du jetzt Grieg oder Ibsen?
Ibsen. Okay. Nein, also Grieg wusste davon noch nichts. Grieg war aber natürlich der erfolgreichste Komponist Norwegens, das hat man damals schon gewusst.
Also zwei berühmte Norweger haben sich da zusammengetan.
Naja, und vor allem der Ibsen hat tatsächlich den Grieg gebeten, diese Schauspielmusik zu komponieren. Und da gibt es einen ausführlichen Briefwechsel, muss man jetzt nichts zitieren, aber er hat ihm genau gesagt, da will ich das, da will ich das, da will ich das. Also diese Art von Stimmung. Und Grieg, der ja berühmt geworden ist mit sogenannten lyrischen Stücken, das sind so die Nachfolgestücke von Felix Mendelssohn Bartholdys Liedern ohne Worte, also Bilder werden da evoziert von der Musik, das ist dann tausendfältig nachgeahmt worden von der sogenannten Salonmusik. Das sind so nett zu spielende, leicht zu spielende Stücklein, die alle irgendwelche Bilder hervorrufen in uns und die konnte man, da wurde ja viel noch zu Hause Klavier gespielt, die konnte man bei einiger Fingerfertigkeit auch spielen und das war dann halt die schöne Musik, die man sich zu Hause selber gemacht hat. Mit dem ist der Grieg berühmt geworden, hat natürlich auch bedeutende Werke geschrieben, zum Beispiel diese Schauspielmusik, aber dieser Tonfall, wie wir gerade gehört haben, auch dieses lyrischen Stücks, der ist ihm erhalten geblieben und diese Charakterstücke, also diese Schauspielmusik besteht aus lauter kleinen Bildern für Musik und das war auch offenbar das, was Ibsen sich gewünscht hat.
Okay, ich habe gelesen, dass der Grieg nicht nur ganz happy mit dieser Geschichte war, weil er hat auch geschimpft über diesen Auftrag. Es gibt da das Zitat, dass er geschimpft hat, es ist ein entsetzlich unflexibler Stoff. Und über die Musik für die von dir schon erwähnte Halle des Bergkönigs, diese Trollszene, ist von ihm überliefert, dass er gesagt hat, ich kann es buchstäblich nicht mehr ertragen, das zu hören, weil es derart nach Kuhfladen über Norwegianismus und Selbstzufriedenheit klingt. Aber ich erwarte auch, dass man die Ironie fühlen kann. Also er ist vielleicht dann auch mit ein bisschen Augenzwinkern an diese Aufgabe herangegangen. Dann.
Ja, zweifellos, weil eben Ibsen sehr pittoreske Vorstellungen hatte und er das auch geliefert hat und auch liefern konnte. Man muss das ja können. Ich meine, das eine ist zu sagen, ja, das ist ja schon schön bis zur Kitschigkeit. Ja? Oder die Halle des Bergkönigs, können wir ruhig ein Stückchen hineinspielen.
Das haben wir so oft erwähnt.
Ja, genau. Spielen wir das einmal kurz an.
Ist ja ebenso berühmt.
Ist ebenso berühmt und ist lustig. Wir haben einmal eine Podcast-Folge über den Bolero gemacht.
Ja.
Dasselbe Prinzip, das kommt immer wieder, immer lauter und hört dann mit einem gigantischen Crescendo auf. Das ist natürlich ungeheuer effektvoll und das wird dann leicht in die Regionen des Kitsches gerückt. Und Grieg selber war so ein bisschen vorsichtig, wahrscheinlich daher das Zitat, das du zuerst gebracht hat, dass man ihn dort nicht hinstellt, aber natürlich ist er immer wieder dort hingestellt worden, wie alle Komponisten, die erfolgreiche Melodien und solche bildhaften Geschichten geschrieben haben. Aber das muss man ja auch einmal können, etwas dermaßen Effektvolles, was die Leute bis heute mitreißt, zu komponieren.
Dann kommen wir noch einmal zurück zur Morgenstimmung und zur konkreten Szene, in der das spielt. Also wir haben schon erzählt, es ist eine Heldenreise, eine Identitätssuche, es kommt ein bisschen Fantasy vor, es gibt Trolle und Dämonen und so weiter. Und dieser Peer Gynt, ein norwegischer Bauernsohn, ist jetzt nicht unbedingt das, was man einen guten Menschen nennen würde.
Im Gegenteil.
Er ist ein notorischer Lügner, er wächst arm auf, aber in seiner eigenen Fantasiewelt erlebt er viele Dinge, er macht sich dann auch tatsächlich auf eine Reise, er prahlt, lügt, entführt eine Frau.
Betrügt, ja.
Ja. Da passieren viele Dinge auf dieser Reise. Da lebt er mal als Einsiedler in so einer Hütte. Dann reist er wieder größenwahnsinnig um die Welt und er verdingt sich sogar als Sklavenhändler und wird sehr reich dabei. Mhm. Und dann kommt so ein Wendepunkt. Er verliert seinen ganzen Reichtum. Er wird von seinen Geschäftspartnern betrogen und ausgeraubt. Sein Schiff ist weg und er ist gestrandet in einer Oase in Marokko. Mhm. Und dann erwacht er, einsam und allein, und die Sonne geht auf. Da haben wir dann eben diese Morgenstimmung.
Morgenstimmung. Ja.
Also es ist eigentlich jetzt gar nicht so die Idylle, die man damit verbindet, die da geschildert wird.
Ja, und das ist das Interessante, dass eben die grausame Realität, zum Teil wirklich grausame Realität dieses Dramas, konterkariert wird durch diese wunderbare Musik. Nur muss man sagen, das ist es ja genau. Über jeder Tragödie geht notwendigerweise um 5, 6 Uhr früh im Sommer die Sonne auf. Da können wir machen, was wir wollen. Ja? Und da können die Leichenberge liegen und es wird die Sonne wieder aufgehen. Also es ist vielleicht auch der Erfolg dieser Schauspielmusik, der ist ja sofort wahr. Ich meine, da muss man sich vorstellen, das ist im heutigen Oslo, hat damals anders geheißen, uraufgeführt worden mit einem sehr großen Orchester, also einem wirklich symphonischen Orchester. Das hat Ibsen sich auch gewünscht für sein Drama. Und das war eine wirkliche Verschmelzung von musikalischen und szenischen Bildern und Ibsens Sprache, die ja sehr wortmächtig ist und auch bildmächtig auf ihre Art. Und das war eine neue Form von Theater, die ihm vorgeschwebt ist und die mit dieser Musik wunderbar funktioniert hat. Und da ist eben schier und schön und tragisch und komisch, wie es halt so oft ist und wie es im wirklichen Leben halt meistens ist, das verschmilzt. Mhm. Und Grieg hat dazu die manchmal kitschig klingende, aber eigentlich diese Geschichte auch immer wieder konterkarierende und nicht nur hübsch ausmalende Musik komponiert.
Und Grieg hat das dann ja auch umgebaut und hat daraus ein Orchesterwerk gemacht, das unabhängig ist von diesem Stück, oder?
Ja, er hat, was oft passiert ist, denken wir an Tschaikowski mit seinen Ballettmusiken und die Suiten daraus für den Konzertgebrauch. Gibt es aus Schwanensee oder Dornröschen oder Nussknacker, ganz berühmt von Tschaikowski. Und gibt es eben auch von Grieg aus der Peer Gynt-Musik, gibt es 2 Orchestersuiten, jeweils 4-sätzig. Und die fassen halt die Hits, sagt man so, so die Schlager aus dieser Musik zusammen.
Der kleine Schlagerstadel. Mhm. Da hört man dann die Morgenstimmung, die Halle des Bergkönigs und,
genau,
und andere.
Und die Morgenstimmung
geht
natürlich, wie es sich gehört, gleich am Anfang.
Ah ja, damit, okay, die Sonne geht auf und somit startet es dann ja auch. Muss man musikalisch noch etwas darüber wissen? Die Morgenstimmung hat ja auch seine ganz eigene Melodie. Ist das eine pentatonische Skala?
Es ist eine Skala, die klingt, und das hat man ja auch oft gesagt, naja, der Krieg hat ausgebeutet die nordische Volksmusik. Es klingt ein bisschen wie so ein nordisches Volkslied.
Kann es hat auch so sein. Simple Melodien, oder?
Ganz
also
einfach,
Pentatonik ist ja, wenn man am Klavier nur die schwarzen Tasten verwendet zum Beispiel. Also man hat sozusagen einen eingeschränkten Melodieradius.
Also der Anfang ist wirklich pentatonisch, das ist gar keine Frage. Das Raffinierte an der Musik ist die Orchestrierung, die ungeheuer leichtkräftig ist und die wirklich anfangen ganz schlicht, da kann man sich vorstellen, da liegt das alles noch im Halbdämmer, die sich dann steigert im vollen Orchester, das haben wir auch schon gehört, in diesem wirklichen Sonnenaufgang. Und dann wird sie eigentlich in klassischen Manier, werden dann Teile dieser Melodie genommen und durch Wiederholung intensiviert. Und das eigentlich Raffinierte ist die Harmonik. Denn das ist nicht so wie bei dem Stickel da, Halle des Bergkönigs, das ist ein Geschenk, das bleibt immer gleich. Das ist immer dasselbe, immer lauter, nicht? Mhm. Und hier ist es auch immer dasselbe, aber so immer ein bisschen verändert, dann durch Abspaltungen, nennt man das im musikalischen Jargon, durch Wiederholungen kleiner Teile gesteigert und gleichzeitig ändert sich auch die Harmonik. Und er führt witzigerweise von E-Dur nach Gis-Dur. Jetzt wirst du gleich sagen, das gibt's gar nicht.
So, warum will ich das sagen?
Hätte schon, naja, weil du, nachdem du ja eine Musikerin bist, auch naja, eine Hobbymusikerin, weißt du, dass man Gis-Dur eigentlich nicht notieren kann ohne Doppelkreuze. Da müsste man As-Dur schreiben, nicht? Da hätten wir 4B. Bei Gis-Dur hätten wir schon 8 Kreuze.
Da sind wir jetzt schon sehr tief in der Musiktheorie. Aber nein, was heißt das dann eigentlich?
Er hätte es normalerweise in As-Dur notieren können, dann wäre es auch ganz leicht zu schreiben. Er schreibt aber Gis-Dur, weil es enharmonisch richtig ist. Und es klingt auch sofort anders, wenn ein Musiker, vor allem die Streicher, sehen lauter Kreuze.
Die tun sich einfach ein bisschen schwerer
damit. Es klingt einfach heller. Es klingt wirklich heller. Die Musik klingt heller und das haben wir bei diesem Sonnenaufgang. Plötzlich ist es eine Tonart, die es gar nicht gibt. Ja? Und dann geht es zurück nach F. Das ist ein Halbton über dem Originalton. Also es ist eine sehr reizvolle und dann moduliert er zurück zum Schluss. Wir werden es dann hören, wir werden am Schluss vielleicht jetzt das Ganze spielen. Und da merkt man schon immer, dass der Boden unter den Füßen sich immer ein bisschen verändert und dann ganz am Schluss kommen wir in die Haupttonart zurück. Und da haben wir aber mit dieser Melodie doch eigentlich allerhand erlebt. Erstens einmal durch die immer neuen Klangfarben, ganz raffiniert orchestriert, durch die immer neue harmonische Beleuchtung, zum Teil eben fast exotisch beleuchtet, und diese Rückführung, wo wir dann ganz ruhig wieder landen in der Betrachtung dieser Landschaft. Und wir müssen uns nicht die Sahara vorstellen, wir können uns ruhig im Waldviertel lassen.
Und die österreichischen Vögel zwitschern
dazu. Die Vögel zwitschern dazu, das ist gar keine Frage.
Ja, super, dann hören wir uns das doch gleich im Ganzen an und versuchen wir das nachzuvollziehen. Davor verabschieden wir uns noch. Das war's mit unserer kleinen Taktlos-to-go-Folge.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.